HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer. Nach der Explosion in Beirut brauchen die Menschen im Libanon jede Hilfe, die sie kriegen können. Das Deutsche Technische Hilfswerk ist deswegen auch dort, um auf der Suche nach Überlebenden zu helfen. Die ersten Helferinnen und Helfer aus Hessen sind jetzt wieder zurück mit Eindrücken einer ganz besonderen Dimension. Auch Rettungshunde aus Hessen haben geholfen, 4 Tage lang. Über diese 4 Tage haben die Helfer jetzt auf einer offiziellen Pressekonferenz in Rüsselsheim gesprochen. Unter anderem mit unserer Reporterin Vaja Stavrianos. Sie weiß, was die Menschen in Beirut genau gemacht haben.
Also sie haben explizit nach lebenden Menschen, also verschütteten Lebenden gesucht, damit man eben, wenn man sie dann nicht findet, also was auch der Fall war, es wurden keine Lebenden gefunden, dann auch bergen kann. Und das erklärt jetzt auch nochmal eine THW-Helferin aus Firnheim.
Wir haben keinen Lebenden in diesen Schadensstellen gefunden. Für uns ist es trotzdem erfolgreich, denn es ist auch ganz wichtig, eine Schadensstelle abzuschließen. Dass man sowohl den Angehörigen als auch der Regierung vor Ort sagen kann, in diesem Gebiet sind wir sehr sicher, dass dort keine lebenden, verschütteten Personen mehr vorzufinden sind.
Das heißt also auch, dass natürlich die Hunde trotzdem auch wahrnehmen, wenn da jemand tot ist. Aber es ging halt erstmal um die Bergung von lebenden Menschen.
Die Explosion im Libanon ist fast eine Woche her. Vaja, gibt es überhaupt noch Hoffnung, Überlebende unter den Trümmern zu finden?
Ja, das wird natürlich immer weniger. Und vor allen Dingen waren das ja wirklich ganz große, verheerende Situation, die die Helfer dort gefunden haben, weil eben diese Druckwelle extrem hoch war. Dadurch, dass es eine Lagerhalle war, waren da eben ganz viele hohe Regale, die dann zusammengestürzt sind. Und das war eine ganz schwierige Situation. Auch dazu habe ich noch mal einen Eindruck.
Dadurch, dass dort so viele verschiedene Ware gelagert wurde, haben wir sehr viele unterschiedliche Gerüche. Ein ganzer Container mit Plastikschuhen, der verteilt ist. Dieses Plastik riecht extrem. Daneben stehen Ölkanister oder Bagger, die nach Öl und Benzin und Diesel riechen. Und dann hat man von der Ferne den Schwelgeruch von dem Brandherd. Es war ein sehr, sehr schwieriges Gebiet.
Das müssen ja die Hunde alles erschnuppern sozusagen. Und das zeigt auch schon, wie schwierig es ist und wie von Tag zu Tag auch die Chancen schwinden, dort lebende Menschen zu treffen.
Menschen vom Technischen Hilfswerk sind ja stets mit die Ersten quasi, die in ein Katastrophengebiet geschickt werden. Und sie haben in der Regel auch schon viel erlebt. Beirut aber scheint ja doch eine besondere Angelegenheit zu sein. Hast du das den Helfern heute auf irgendeine Weise angemerkt?
Ja, wobei ich fand das ganz schön, dass sie wirklich unisono gesagt haben, dass sie dort auch von der Landesbevölkerung unglaublich herzlich willkommen geheißen wurden. Die haben sich sehr gefreut, dass da Hilfe kam. Die haben die super unterstützt. Aber sie haben halt auch gesagt, dadurch, dass der Libanon sowieso wirtschaftlich gebeutelt ist und dieser große Schaden, das kann Jahre dauern, bis dieser Hafen wieder aufgebaut werden kann. Und das ist natürlich dann auch klar, was das für eine Bedeutung hat. Also das ist schon wirklich dramatisch für dieses Land.
Dieses Team ist jetzt nach 4 Tagen zurückgekommen. In Beirut wird ja aber immer noch Hilfe gebraucht. Wie geht es jetzt weiter?
Ja, es werden dann wieder neue Teams gebildet. Warum das übrigens vom Bundesland Hessen, Saarland und Nordrhein-Westfalen ein Team war, ist übrigens auch leicht zu erklären, denn die müssen ja schnell dort sein und vom Frankfurter Flughafen sind diese Bundesländer natürlich die nächsten. Und da werden dann wieder neue Teams ausgesendet. Gleichzeitig müssen sich natürlich auch diese Teams jetzt erstmal zum einen erholen, mental, körperlich. Das waren noch sehr anstrengende Tage für die Helfer. Und natürlich auch noch 14 Tage in Quarantäne gehen, denn auch das Corona-Problem kam ja noch hinzu. Ich glaube, am einfachsten haben es da im Moment noch die Hunde, die sich irgendwie relativ schnell wohl regenerieren, weil die diesen Einsatz auch mehr oder weniger als Beschäftigung, wenn man böse sagen will, sogar als Spiel verstehen. Aber na klar, da muss weiter geholfen werden und es sind ja auch von anderen Hilfsorganisationen noch viele Menschen vor Ort und das wird auch erstmal die nächsten Wochen so bleiben.
Sagt HR-Info-Kollegin Vaja Stavrianos. Sie hat mit Helfern des Technischen Hilfswerks gesprochen, die aus Beirut zurückgekommen sind. Wir schreiben Tag 10 im Lübcke-Mordprozess. Der Angeklagte Stefan Ernst hat sich und seinen Mitangeklagten erneut stark belastet. HR-Reporter Frank Angermund hat diesen Prozesstag verfolgt und ich wollte von ihm wissen, was Stefan Ernst zur Tat gesagt hat.
Er hat ausgesagt, dass nach der Demonstration der AfD und zahlreicher Rechtsextremisten in Chemnitz im September 2018 endgültig der Plan entstanden sei, Walter Lübcke anzugreifen, und zwar auf der Rückfahrt von der Demo. Die beiden Angeklagten hätten sich über die Flüchtlingspolitik und den Polizeieinsatz während der Demo geärgert. Und dabei ist wohl besprochen worden, Lübcke während der Kirmes in Wolfhagen-Ister im Sommer anzugreifen. Der Plan, Lübcke nicht nur zu verprügeln, sondern zu erschießen, der sei dann im April 2019 gefasst worden. Stefan Ernst hat ausgesagt, dass der Mitangeklagte Markus H. gesagt hätte, sie müssten eine Waffe mitnehmen und sie müssten auf Lübcke schießen. Stefan Ernst habe sich dann bereit erklärt, beides zu übernehmen.
Im Gerichtssaal wird ja genau auseinanderklamüsert. Was sagen Angeklagte? Widersprechen sie sich? Es wird geprüft, wie plausibel die Aussagen sind. Was hat die Bundesanwaltschaft denn da gefragt?
Auch der Oberstaatsanwalt hat versucht, Widersprüche und Lücken in Stefan Ernsts Aussagen aufzuklären. Zum Beispiel, warum 2018 noch geplant war, Lübcke körperlich anzugreifen und dann 2019 der Entschluss gefasst wurde, den Regierungspräsidenten zu töten. Und als Antwort kam, dass es zunächst nur Gerede gewesen sei. Wegen der Flüchtlingspolitik müsste man Lübcke aufhängen oder erschießen. Dann seien sie auf der Demo in Chemnitz gewesen und die Wut habe sich immer mehr aufgebaut und schließlich sei der tödliche Plan entstanden.
Der Mitangeklagte Markus H. wird beschuldigt, die Tat mit geplant zu haben. Hat er schon ausgesagt?
Der Druck wächst auf ihn. Bisher hat er nicht ausgesagt, aber es könnte sein, dass seine Anwälte diese Verfahrenstaktik ändern werden. Stefan Ernst hat erklärt, dass Markus H. eine Art Reichsbürger sei, der die Bundesrepublik nicht anerkenne. Außerdem habe er in seiner Wohnung Unmengen von Waffen, Munition, Militärkleidung und NS-Devotionalien gehortet. Unter anderem eine originale Zyklon-B-Dose, die er als Stiftehalter benutzt. Sein Problem ist, dass es bisher zwar nicht bewiesen ist, dass er die Tat geplant hat, und auch nicht, dass er bei dem Mord dabei war. Aber der Senat könnte ja den Ausführungen von Stefan Ernst glauben und dann steht er als Mittäter und nicht nur als Helfer da.
Zuletzt wurde auch von einem Mitwisser gesprochen. Gibt es in diesem Punkt etwas Neues, Frank?
Nein, Stefan Ernst hat erneut ausgesagt mit Alexander S., so heißt dieser bekannte Neonazi, zwar auf verschiedenen Demos und AfD-Veranstaltungen gewesen zu sein, aber er habe nicht mit ihm über den Anschlag auf Lübcke gesprochen oder darüber gechattet. Dieser Alexander S. Es sei ein Freund des Mitangeklagten Markus H. gewesen. Doch laut Bundesanwaltschaft gibt es Chatverläufe zwischen den dreien, sodass man an dieser Stelle abwarten muss, was der Prozess noch bringt. Doch dieser Punkt zeigt auch, dass das Verfahren nun kleinteiliger wird.
Absolut. Dankeschön, Frank Angermund, über den 10. Tag des Lübcke-Prozesses. Er soll über 1100 Jahre alt sein, der Sarkophag, ausgestellt im Kloster Lorsch. Ein besonderes Ausstellungsstück, denn König Ludwig der Deutsche könnte drin gelegen haben. Der Sarkophag ist jetzt nach Mainz geschickt worden. Wie das im Fall eines solch uralten Teiles aussieht, Anna Vogel war für uns beim Verladen dabei.
Er ist gut 2 Meter lang, massiv, aus weißem Sandstein gebaut und mit Abbildungen von Säulen versehen. Seine Verzierungen erinnern an den großen Torbogen auf dem Klosterhügel in Lorsch aus der Karolingerzeit. Und dass selbst heute ein erwachsener Mann bequem darin Platz finden würde, lässt auf einen hochrangigen Besitzer des Sarkophags schließen, erklärt Hermann Schäfers, der die UNESCO-Welterbestätte Kloster Lorsch leitet.
Da fällt einem natürlich in erster Linie der Name Ludwigs des Deutschen ein, der Enkel Karls des Großen, der 876 in seiner bevorzugten Residenz in Frankfurt am Main gestorben ist und hier im Kloster Lorsch beigesetzt wurde.
Schaut man heute in den Sarkophag, blickt man direkt auf nackten Steinboden. Das ist den Umständen seiner Entdeckung geschuldet, erklärt Schäfers. Denn vermutlich entdeckte ein Förster um 1800 den Sarkophag, war aber eigentlich auf der Suche nach Schätzen und barg das Fundstück dementsprechend ohne Sorgfalt.
Aber der Inhalt wurde verpackt und, wie es sich gehört, an den Landesherrn geschickt, der damals in Aschaffenburg weilte. Und ja, dort ist er irgendwie verschollen.
Trotzdem zählt der Sarkophag zu einem der bedeutendsten Ausstellungsstücke in Lorsch. Dementsprechend vorsichtig muss auch der Transport erfolgen. Den übernimmt Diplom-Restaurator Thomas Lütgen aus Trier. Per Fernsteuerung fährt er einen Mini-Kran in die Lorscher Zehntscheune.
Der Transport von solchen Sarkophagen ist sehr, sehr schwierig, weil die Objekte sehr, sehr schwer sind, aber gleichzeitig sehr fragil sind.
Der Kran hebt den Sarkophag Zentimeter für Zentimeter an und setzt ihn schließlich in eine eigens für den Transport gebauten Holzkiste ab. Gut in Schaumstoff eingepackt geht es dann nach Mainz. Bei der Direktorin des Landesmuseums dort, Birgit Heide, ist die Vorfreude schon groß.
Wir sind ganz glücklich, diesen Sarkophag bei uns zeigen zu können. Und es ist ein ganz herausragendes Beispiel, auch was das die Bedeutung des Klosters in Lorsch darstellt.
Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht heißt die Ausstellung, in der der Lorscher Sarg ab September zu sehen ist. Jetzt ersetzen schwarz-weiße Bilder den Sarkophag in Lorsch. Schäfers ist hin und her gerissen.
Wir hätten es eigentlich gerne immer hier. Auf der anderen Seite ist es eine große Ehre, an dieser Ausstellung beteiligt zu sein. Dieser Sarkophag war noch nie auf Reisen und wir freuen uns, dass er so lange auch in Mainz sozusagen das Lorscher Fähnchen hochhält.
Anna Vogel über den mehr als 1000 Jahre alten Sarkophag aus dem Kloster Lorsch, der auf Reisen gegangen ist, für eine Ausstellung. Von ganz alt zu ganz jung. Wir sprechen über einen der jüngsten Unternehmer Hessens. Über den 15 Jahre alten Felix Kläres aus Oberramstadt in Südhessen ist das. Morgens die Schulbank drücken und nachmittags das eigene Unternehmen führen. So sieht Felix' Alltag aus. Der 15-Jährige hat sich mit dem Druck von 3D-Modellen selbstständig gemacht und sich mit seinem Startup jetzt für den Hessischen Gründerpreis beworben. Damit ist er der jüngste Bewerber, den es jemals gab. HR-Reporterin Sophia Luft hat den jungen Unternehmer getroffen.
Sobald dieses Geräusch ertönt, ist Felix Kläres in seinem Element. An einem Tisch in seiner Hobbywerkstatt sitzt er vor einem 3D-Drucker. Ein schwarzes Gestell, worin allerlei Kabel und Technikelemente verbaut sind.
3D-Druck fasziniert mich eigentlich aus dem Grund, weil man kann hier Freiform einfach erstellen, den Drucker anmachen, es druckt.
Über einer rechteckigen Druckfläche fährt in Windeseile ein roboterähnlicher Arm hin und her. Wie bei einer Heißklebepistole trägt er zielgesteuert eine Plastikschicht über der nächsten auf die Druckfläche auf, sodass eine kleine dreidimensionale Figur entsteht. Was auf den ersten Blick aussieht wie Spielerei, ist für Felix Kläres echte Arbeit. Die 3D-Modelle, die er fertigt, sind Auftragsarbeiten. Begonnen hat alles mit Motorattrappen für Flugzeugmodelle. Ein großes Hobby von ihm und seinem Vater.
Da haben wir ein Modell gebaut und wollten es einfach schöner haben. Wir wollten halt noch eine Attrappe drin haben. Haben dann im Internet einfach ein bisschen geschaut und wir haben aber gemerkt, es gibt einfach gar nichts auf dem Markt.
Kurzerhand entwickelt der Schüler die gewünschte Motorattrappe einfach selbst. Und zwar mit seinem ersten 3D-Drucker, den er zusammen mit seinem Vater kauft. Die Technik bringt er sich selbstständig bei und konstruiert mit der Zeit immer mehr Flugteile, die auch bei seinem Modellflugverein auf großes Interesse stoßen, erinnert sich Vater Ulrich Kläres.
Und der Felix muss von irgendjemandem einen gewissen Geschäftssinn geerbt haben, sodass er dann sagt, ja, da könnte ich doch eigentlich ein Business draus machen. Ne?
Mit Einverständnis seiner Eltern und einem Besuch beim Vormundschaftsgericht in Darmstadt gründet Felix seine eigene Dienstleistungsfirma für 3D-Modellagen, 3D4U. Alles neben der Schule. Leiden soll die darunter aber nicht, erklärt der heute Elftklässler.
Wenn ich zum Beispiel eine Arbeitsschreibphase habe, wo ich 5 Arbeiten die Woche schreibe, dann ist es zum Beispiel gar keine Zeit für die Firma und dann nehme ich keine Aufträge an.
3 bis 4 Aufträge hat Felix im Monat. Mittlerweile nicht mehr nur für Modellflugteile, eins seiner größten Projekte bisher, der 3D-Druck eines Wohnprojekts in Köln. Wie viel der Schüler damit verdient, will er nicht verraten. Auf das Geld komme es ihm aber auch nicht an.
Ich lerne sehr, sehr gerne vieles dazu. Und sein Unternehmertum ist halt sehr vielseitig.
Nach der Schule will er studieren, Medizintechnik. Und auch in diesem Bereich träumt er davon, sich irgendwann selbstständig zu machen.
Sophia Luft über Felix Kläres aus Oberramstadt mit nur 15 Jahren Hessens jüngster Gründerpreisteilnehmer. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Sie finden uns täglich auch als Podcast in der ARD Audiothek.